Also letztlich, wenn man das Ganze mal runterbricht, ist Google Discover ein personalisierter Feed, der einem Inhalte vorschlägt, ohne dass die Nutzer aktiv danach suchen müssen.
Wie kamst du denn auf die Idee oder wie kamt ihr auf die Idee, es eigentlich zu testen? Wann habt ihr es gemacht? Mit welchen Maßnahmen habt ihr da gestartet?
Genau, bei dem Punkt muss ich tatsächlich einmal kurz etwas ausholen.
Du warst ja auch auf der Spookerhorst, du kennst ja selber. Was sagst du dazu, Michi?
Ja, also von eHostes aus sind wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren dort. Ist ein wirklich super Event, super professionell aufgezogen, Top-Organisation für den Bereich Pferdekauf und Verkauf oder Pferderassen. Da haben wir halt absolut die Themenautorität drin.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, stell dir vor, deine Inhalte landen bei Millionen von Menschen. Und zwar ohne, dass irgendjemand danach sucht, einfach so, weil Google entscheidet, dass es relevant ist. Und genau das ist Google Discover. Und dafür habe ich heute bei mir den Michael Hein von eHorses, die weltweit größte Online-Pferdevermarktungsplattform. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute den Podcast machen darf. Und ihr habt über 5 Millionen Klicks skaliert und du bist Team Lead Growth in Digital Marketing. Und von daher herzlich willkommen im Podcast Marketing Meets Technology. Michael.
Ja, vielen Dank für das Intro. Freut mich auch sehr, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Ich bin Michi, bin jetzt seit 5 Jahren bei eHorses, bin Teamlead für den Bereich Digital Marketing und mein Hauptsteckenpferd sind aber schon so die Themen SEO, AI Search natürlich und ein Stück weit Data. Und ich freue mich schon, jetzt unsere Insights zu teilen, was wir in den letzten Monaten gemacht haben und auch bei Discover jetzt nochmal zusätzliche Reichweiten zu generieren.
Ja. Google Discover, ich tatsächlich kenne es sehr, sehr viel aus dem News-SEO, aus dem Publishing, sprich für Verlage. Wir haben selbst auch schon News-SEO gemacht, das ist auch schon ein Weilchen her, für verschiedene große Verlage. Deswegen so im Daily Business jetzt für unser SEO verwenden wir es tatsächlich kaum. Und deswegen, ich habe dich ja schon das ein oder andere Mal auch auf der Bühne gesehen und gehört und ich fand es immer mega spannend, was du erzählt hast. Vor allem diese 5 Millionen Klicks durch Google Discover als ein Marktplatz finde ich grandios und ich glaube, wir können heute hier ganz, ganz viel von dir da lernen.
Ja, ich hoffe es.
Genau. Von daher, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und vielleicht weiß nicht jeder, was überhaupt Google Discover ist. Magst du einfach mal kurz so erklären, was ist das und wer verwendet das eigentlich?
Ja, also letztlich, wenn man das Ganze mal runterbricht, ist Google Discover ein personalisierter Feed, der einem Inhalte vorschlägt, ohne dass die Nutzer aktiv danach suchen müssen. Und wir gehen da später nochmal im Detail drauf ein. Letztlich, die Inhalte, die da ausgespielt werden, sind auch relativ facettenreich. Also es sind beispielsweise klassische Newsartikel, die du auch eingangs einmal erwähnt hast. Es ist aber auch Evergreen-Content, der in Google Discover ausgespielt wird. Seit dem Google Discover-Update im Februar werden auch tatsächlich noch verstärkt Videos mit ausgespielt, primär auch aus YouTube tatsächlich. Das sind so grob die Inhalte, die ausgespielt werden. In einigen Sonderfällen werden auch noch andere Inhalte ausgespielt, wie beispielsweise Inserate, wie beispielsweise von uns aus dem Marktplatz. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aber grundsätzlich, was glaube ich wichtig zu verstehen ist, dass Discover nach dem Push-Prinzip funktioniert. Das heißt, der User sucht nicht aktiv nach Inhalten, sondern der User bekommt die Inhalte aktiv ausgespielt, die letztlich auch zu den Interessen des Nutzers passen. Ein anderer großer Punkt ist, der einem auch letztlich viel Reichweite beschert, ist auch, dass letztlich Google Discover auch sehr tief in die Google-Systeme integriert ist. Also wenn man beispielsweise die Google App öffnet, wird einem auch der Google Discover Feed ausgespielt oder jetzt beispielsweise auch auf dem Android Homescreen.
Genau, da wollte ich gerade mal drauf eingehen. Also wirklich, ich bin der User und wo kriege ich es? Und zwar, ich habe ein Android-Phone, ich mache es auf und kriege sofort den Discover-Feed sozusagen. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt ein iPhone habe, gehe ich hier auf meine Google-App und hab dann dort sozusagen mein Google Discover.
Genau, richtig, ja. Was tatsächlich, also wo es tatsächlich auch ausgespielt wird, ist im Chrome-Browser. Wenn ich mich da auf der Startseite befinde, werden mir auch da Inhalte ausgespielt aus Discover und die unterscheiden sich bei mir persönlich natürlich auch ein Stück weit von dem, was letztlich auch in der Google-App dann ausgespielt wird.
Und vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, wie groß ist denn so die Reichweite? Weil als wir das News-SEO oder das Verlags-SEO gemacht haben, war es tatsächlich bei allen Verlagen so, dass Google Discover so die allergrößte Traffic-Quelle war. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Traffic da eigentlich ist. Kannst du da so eine Hausnummer-Größenordnung irgendwie nennen?
Ja, genau, so aktuell ist es so, dass wir circa 60% des Traffics auf ehorses.de über Google Discover generieren.
Oh, toll.
Aber jetzt runtergebrochen auf das Google-Ökosystem. Also 60% aus Google Discover und 40% aus der klassischen Google-Suche. Das heißt, Wahnsinn. Bis Mitte letzten Jahres hatten wir in Anführungszeichen nur diese 40%, was aber auch schon relativ viel ist, da wir natürlich auch der Marktführer sind. Aber Google Discover hat uns da nochmal zu ganz anderen Reichweiten verholfen. Und ja, ich glaube, im Schnitt sind es jetzt so um die 25.000 Klicks täglich, die wir generieren mit verschiedenen Inhalten. Das sind zum Teil Verkaufspferde, das sind aber auch Pferdeimmobilien, aber auch die Magazinartikel, die wir letztlich ja fortlaufend produzieren. Mit denen erzielen wir auch tagtäglich Klicks über Google Discover.
Ja, da bin ich mal gespannt. Da kannst du uns gerne mal erzählen, was das überhaupt so für Inhalte sind, die denn dort ausgespielt werden. Aber vorher, sag mir doch mal, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht so das klassische SEO, sage ich mal, das jetzt jeder so macht. Wie kamst du denn auf die Idee oder wie kamt ihr auf die Idee, das eigentlich zu testen? Wann habt ihr es gemacht? Mit welchen Maßnahmen habt ihr da gestartet?
Genau, bei dem Punkt muss ich tatsächlich einmal kurz etwas ausholen. In der Vergangenheit war es so, dass wir, also vor einigen Jahren haben wir bereits Google Discover Traffic generiert. Das ist aber mittlerweile auch schon so um die 4 Jahre her. Und damals war es so, dass der Traffic relativ abrupt geendet ist. Natürlich haben wir uns auch damals auf Ursachenforschung begeben, konnten aber den Fehler nicht finden. Ja, dann war es halt so, dass wir 3 Jahre in Folge kein Google Discover Traffic generiert haben. Und zu Beginn von 2025 war es so, dass ich in der Search-Konsole gesehen habe, dass wir auf der US-amerikanischen TLD, also wir haben Country Code TLDs, sprich ehorses.de beispielsweise oder ehorses.com. Und da habe ich nämlich bei ehorses.com gesehen, dass wir Impressionen generieren über Google Discover. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, weil was ich da gesehen habe, ist, dass wir mit, also letztlich wurden Verkaufspferde ausgespielt auf Google Discover. Und das waren jetzt primär Inserate, die auch direkt aus den USA kamen und wo letztlich auch amerikanische Pferderassen in den Inseraten enthalten waren. Und das hat mir grundsätzlich gezeigt, okay, hier besteht offenbar eine Möglichkeit, dass wir auch wieder mit der deutschen TLD auf Google Discover ausgespielt werden. Und letztlich habe ich daraus nochmal den Rückschluss gezogen, dass ja die lokale Relevanz ja schon sehr, sehr wichtig ist, dadurch, dass letztlich auf der Com-Domain amerikanische Inserate ausgespielt werden. So, deswegen habe ich die Hypothese aufgestellt, wenn wir die lokale Relevanz sicherstellen und auch letztlich die Crawlbarkeit und auch das Indexmanagement nochmal optimieren, dass wir da an der Stelle nochmal die Möglichkeit haben, letztlich auch mit der deutschen Domain, mit den deutschen Inseraten ausgespielt zu werden. Und deswegen haben wir letztes Jahr den Test gemacht, dass wir einen RSS-Feed aufgesetzt haben und da definiert haben, dass wir auf der deutschen, also wir haben den RSS-Feed pro TLD aufgesetzt und auf der deutschen Domain war es so, dass der RSS-Feed letztlich nur Inserate aus Deutschland enthält. So, und den RSS-Feed, den haben wir jetzt auch nicht aufgeblasen, den haben wir limitiert auf maximal 100 Inserate. Und ja, um da halt letztlich die Relevanz für die User in Deutschland auch bestmöglich sicherzustellen. Und ja, den RSS-Feed, vielleicht nochmal technisch, wie wir das Ganze gemacht haben, wie gesagt, da sind maximal immer 100 Inserate drin. Der Feed wird stündlich aktualisiert.
Das sind also die neuesten 100 Inserate sozusagen?
Genau, das sind, okay. Ja, genau, mhm. Richtig. Das sind immer die neuesten 100 Inserate, die in den Feed reingeladen werden. Der Feed wird stündlich aktualisiert, sodass wir auch da sicherstellen, dass wir nur aktuelle, frische Inhalte bereitstellen. Mhm. Und ja, haben den Feed dann letztlich auch in der Search-Konsole eingereicht. Mhm. Und da konnten wir tatsächlich eine direkte Korrelation dann auch feststellen zum Anstieg der Impression und zum Anstieg der Klicks. Mhm. Und das war ein spannendes Learning, weil so wie so oft im SEO kann ich nicht die Kausalität nachweisen. Ich kann jetzt nicht nachweisen, dass dieser RSS-Feed der ausschlaggebende Grund war, dass wir in Discover ausgespielt werden. Aber die Korrelation ist schon sehr eindeutig gewesen. Vielleicht könnte es auch eine XML-Sitemap sein, statt ein RSS-Feed. Vielleicht hätte es das auch getan. Aber grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass mit der Implementierung dieses RSS-Feeds die Impressionen und Klicks auf Google Discover angestiegen sind.
Und die habt ihr sozusagen, also ihr habt ein RSS-Feed für Deutschland und auch für die .com gemacht, jeweils in der Google Search Console eingereicht und da jeweils nur mit den Top 100 Inseraten sozusagen, oder?
Genau, richtig. Okay. Also wir haben in Summe, ich meine, das sind 10 Country Code TLDs, also für jede Sprache sozusagen eine eigene TLD. Mhm. Und auf jeder TLD.
TLD ganz kurz, Top-Level-Domain. Also, wie du vorher schon gesagt hast, .de, .com, .it wahrscheinlich. Oder was habt ihr noch?
Genau, richtig. Also in Frankreich, Spanien, Italien sind wir aktiv, in Polen. Und genau, das ist halt historisch so mitgewachsen, dass wir ja mehr als 20 Jahre lang die deutsche Domain hatten und auch dabei geblieben sind und dann dementsprechend für die anderen Sprachen separate Domains aufgesetzt haben. Mhm. Und dann haben wir letztlich genau diesen RSS-Feed pro Domain aufgesetzt, mit der Hypothese, dass wir zum einen halt Time-to-Index irgendwie minimieren müssen, also dass die neuesten Inhalte schnellstmöglich gefunden werden und dass wir natürlich auch die lokale Relevanz pro Land sicherstellen, dadurch, dass halt eben nur Inserate aus dem jeweiligen Land dann in dem Feed enthalten sind.
Okay. Also genau, das ist mal Step 1 sozusagen gewesen, diesen RSS-Feed aufsetzen, der die neuesten Inhalte oder die neuesten Inserate. Exakt, Wie geht es dann weiter? Also hast du auch noch was in den Inseraten selbst optimiert oder?
Also zu dem Zeitpunkt war das erst, also bezogen auf Google Discover, war das die erste Maßnahme, die wir gemacht haben. Dazu, also zu weit gehört aber auch, dass wir im Q1 2025 viel investiert haben in Bezug auf Indexmanagement und Crawling-Optimierung. Einfaches Beispiel, wir haben auf eHorses relativ viele parametrisierte URLs, wo halt irgendwie Parameter generiert werden aus verschiedenen Gründen, beispielsweise durch Filterkombinationen. Und da haben wir halt relativ viel investiert, dass wir all die Filterkombinationen bzw. Parameter-URLs, die letztlich nicht für die Suche relevant sind, dass wir die auf ein Minimum reduziert haben. Damit letztlich die Crawler letztlich mehr Crawl-Budget auf die Seiten investieren, die letztlich auch für die Suche relevant sind. Mhm. Und meine Hypothese ist auch, dass auch das letztlich darauf eingezahlt hat, dass die Inserate letztlich auch schneller gefunden und auch indexiert wurden. Mhm. Und genau, also neben dem RSS-Feed haben wir noch weitere Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählt zum Beispiel die interne Verlinkung, die aus meiner Perspektive auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das heißt, dass sowohl die Bots als auch die User schnellstmöglich die neuesten Inserate finden können. Und auch da haben wir verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Das sind beispielsweise, dass wir die neuesten Inserate auch direkt auf der Startseite verlinken. Auch das wird alle paar Minuten aktualisiert, sodass da auch immer die neuesten Inserate auffindbar sind. Wir haben auch eine separate Suchergebnisseite angelegt, wo letztlich nur die neuesten Verkaufspferde auch reingeladen werden, die auch nur, also letztlich auch tagesaktuell sind und dann wieder rausfliegen von dieser Suchergebnisseite. Also an anderen Stellen haben wir auch noch die interne Verlinkung optimiert, wie beispielsweise Suchergebnisseiten mit null Suchergebnistreffern. Also auch den freien Platz, der auf den Suchergebnisseiten war, haben wir genutzt, um letztlich auch die neuesten Inserate auch mit reinzuladen. Mhm. Und on-page-seitig, auch da muss man sagen, also in den Inseraten haben wir auf inhaltlicher Ebene ja wenig Einfluss. Mhm. Dadurch, dass das ja letztlich, also im weitesten Sinne ist es ja User-Generated Content. Der Verkäufer stellt ein Inserat ein und wir haben keinen Einfluss darauf, wie die Qualität der Bilder ist, wie die Qualität der Texte ist. Aber wir können das zumindest auf technischer Ebene optimieren. Und ja, auch da haben wir verschiedene Dinge umgesetzt, wie beispielsweise, dass wir geprüft haben, okay, welche Bilder werden beispielsweise in den strukturierten Daten mit eingebunden, welche Bilder werden auch in den Open Graph Tags mit eingebunden, weil auch da ist natürlich eine Challenge, die Verkäufer laden die Inseratsbilder in verschiedenen Formaten hoch und idealerweise für Google Discover ist ja 1200 Pixel Breite und dementsprechend machen wir es da beispielsweise so, dass wir die Bilder halt hochskalieren und so einen gewissen Blur-Effekt an den Seiten mit integrieren.
Okay.
Ja, damit wir auf diese mindestens 1200 Pixel Breite dann auch kommen.
Also Bilder sind ja auch für Google Discover echt ein relevanter Hebel, den man irgendwie nutzen kann, oder? Also wenn da ein geiles Bild ist, ist die Click-Through-Rate wahrscheinlich viel höher und dann dadurch, also ich meine, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, was sind da eigentlich so die in Anführungsstrichen Ranking-Kriterien bei Google Discover? Was wird denn häufig ausgespielt? Also habt ihr da zum Beispiel auch mal Tests gefahren und das analysiert und gesagt, okay, aufgrund dem und dem Ergebnis wollen wir jetzt das so und so besser machen? Und da gehören wahrscheinlich die Bilder auch dazu. Deswegen sagst du hier 1200 Pixel breit. Gehört denn da noch so dazu? Also was ist wichtig, um bei Google Discover als so ein Inserat gut ausgespielt zu werden und was konntet ihr da beeinflussen?
Mhm. Genau, also wie du schon sagst, ist auch total richtig, dass letztlich Google Discover auch primär auch ein visueller Kanal ist. Das heißt, Bilder spielen da eine entscheidende Rolle und wir haben uns natürlich auch die Inserate angeschaut, die letztlich die höchste CTA hatten und man sieht da schon ein Stück weit eine Korrelation zwischen der Qualität der Bilder und der CTR. Mhm. Ein spannender Testcase wäre zum Beispiel, dass man im Vorfeld so eine Art Qualitätsprüfung macht, wie gut die Bilder wirklich sind und die dann erst in den RSS-Feed mit reinlädt. Aber mit das
KI
ist natürlich
möglich, oder?
Genau, also man könnte sowas zum Beispiel mit KI lösen, indem man irgendwie so ein Image-Modell mit einsetzt, um die Qualität des Bildes zu bewerten. Mhm. Das machen wir zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht, wäre aber natürlich ein spannender Testcase. Aber was sonst eine Rolle spielt, ist natürlich auch der Title Tag, der dann letztlich ja auch im Feed ausgespielt wird. Und auch da ist es so, da gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen. Also zum einen können wir sagen, wir nehmen den Inseratstitel, den der Verkäufer definiert. Aber auch da sind wir nie zu 100% sicher, dass das inhaltlich passt und dass es auch von der Länge her passt. Mhm. Deswegen haben wir uns aktuell dazu entschieden, dass wir bestimmte Angaben aus dem Inserat, wie zum Beispiel die Rasse, Disziplin, das Alter und den Standort, dass wir da halt so eine Logik gebaut haben und nach der Logik letztlich auch der Title Tag dann generiert wird.
Mhm. Macht Sinn, wahrscheinlich.
Ja.
Und habt ihr da auch unterschiedliche Varianten getestet? Und gesagt so, okay, geil, mit der und der Reihenfolge zum Beispiel ist die Click-Through-Rate am höchsten oder so?
Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber wäre auch ein spannender Case, dass man da jetzt auch nochmal die Reihenfolge der Angaben nochmal ändert. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, es wäre auch mal spannend zu sehen, was passieren würde, wenn man jetzt den Inseratstitel nimmt, den die Verkäufer auch einstellen. Weil meistens ist es halt schon so, dass die Verkäufer natürlich nochmal eine sehr persönliche Note auch in den Titel mit reinbringen. Mhm. Auch da wäre es spannend zu sehen, welchen Impact das dann letztlich auf die CTA hat.
Ja. Ja. Jetzt kommt ja sehr, sehr viel Traffic über Google Discover zu euch. Mhm. Vermutlich macht ihr auch Auswertungen hinsichtlich der Conversion Rate im Prinzip. Also wie gut konvertiert der Traffic am Ende? Da ist ja erstmal die Frage, was ist eigentlich die Conversion für euch? Weil wie schnell wird das Pferd verkauft? Wisst ihr das? Wie auch immer. Spielen da eure Ad-Impressions, ihr verkauft ja auch Werbefläche sozusagen auf eurer Vermarktungsplattform, spielt das auch eine Rolle? Also kannst du sagen, ja, der Google Discover Traffic ist geil und der funktioniert richtig gut für uns und für unsere Verkäufer der Pferde sozusagen? Oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Genau, also da müssen wir vielleicht nochmal kurz differenzieren. Wir können sonst auch gleich gerne nochmal tiefer drauf eingehen. Wir generieren über Google Discover halt sowohl Traffic in den Marktplatz selbst durch die Inserate, das sind beispielsweise Verkaufspferde oder Immobilien. Und auf der anderen Seite generieren wir Traffic über unser Magazin, also dass wir da kontinuierlich Inhalte posten, also tagtäglich und da sozusagen informativen Content liefern. Auch der wird letztlich in Google Discover ausgespielt. Und der Punkt mit den Conversions ist auch ein sehr wichtiger, weil letztlich geht es natürlich darum zu schauen, okay, welchen Business Impact hat das Ganze? Und ich habe dafür auch eine Custom Channel Gruppe angelegt in Google Analytics. Das ist ja über Umwege schon möglich, das Ganze auch nachzuvollziehen. Und wir sehen tatsächlich auch, dass Conversions letztlich einlaufen. Also die wichtigste Conversion für uns ist letztlich, also auf Käuferseite, dass Anfragen gestellt werden. Mhm. Und wir können schon nachvollziehen, dass wenn jetzt ein Inserat ausgespielt wird auf Google Discover, dass über Google Discover auch letztlich nicht nur Klicks erzielt werden, sondern auch Anfragen. Aber zu weit gehört auch, dass letztlich die Qualität, also die Conversion Rate über die klassische Google-Suche natürlich nochmal deutlich höher ist. Einfach weil der Intent des Users natürlich auch ein anderer ist. Aber trotzdem, ja, Conversions werden generiert. Und wie du auch schon angesprochen hast, Ad Impressions ist auf jeden Fall ein Thema, weil auch da sehen wir, wenn wir in Discover ausgespielt werden und auch mal Tage haben, an denen wir ja auch mal einen Peak erzielen an Zugriffen, dass sich das auch letztlich in dem Werbeumsatz auch widerspiegelt. Im Magazin ist es hingegen so, dass wir da jetzt noch nicht zu 100% den Weg gefunden haben, wie wir die User bestmöglich konvertieren. Auch da testen wir verschiedene Strategien. Wir bieten White Paper an, verweisen auf unsere App beispielsweise oder allgemein auf eine Profilerstellung. Da müssen wir auf jeden Fall noch weiter optimieren. Letztlich ist auch das ein iterativer Prozess. Also man muss da super viel testen und schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich denke, dass wir auch da noch den Weg finden werden.
Also das Problem haben ja eigentlich alle. Wie konvertierst du den Traffic, den du jetzt über ein Ratgeber oder ein Magazin bekommst? Wie hochwertig ist der? Kommt mit Sicherheit drauf an, auf das Unternehmen, auf die Branche etc. Aber es ist ja schon mal gut, dass sie bei euch auf der Seite lernen, dass sie eure Marke kennenlernen. Ihr habt ja mittlerweile nicht nur E-Horses, sondern auch E-Dogs und E-Cats. Glaube ich auch am neuesten. Also wow. Und auch da werden ja eben nicht nur Reiter und Pferdeleute angesprochen, sondern vielleicht auch Hundeliebhaber, Hundebesitzer. Ich meine, was ja eine viel, viel größere Zielgruppe nochmal ist und dann auch natürlich Katzenleute. Von daher ist es auf jeden Fall ein wichtiger Touchpoint, glaube ich, für euch.
Absolut. Ja. Und ich kann auch einen spannenden Case mitzuliefern. Also im Magazin haben wir verschiedene Content-Formate, die wir aktuell veröffentlichen. Das sind verschiedene Themencluster, die wir da bedienen. Wir haben aber beispielsweise ein Format, das sind die Pferde der Woche oder auch die Pferdeimmobilien der Woche. Was wir da beispielsweise sehen, ist, dass die Sitzungsrate auf diesen Formaten also die Sitzungsdauer auf diesen Formaten relativ hoch ist. Die bewegt sich so bei um die 2 Minuten, was schon sehr gut ist. Und wir sehen da tatsächlich, dass die User dann nicht nur diesen Magazinartikel sich durchlesen, sondern auch aktiv letztlich in das Inserat übergehen. Also dass wir auch da eine sinnvolle Querverbindung herstellen zwischen einerseits informativen Inhalten, aber auch da nochmal diese transaktionale Ebene halt auch mit reinbringen. Mhm. Also da sehen wir halt schon Synergieeffekte. Und wir haben auch festgestellt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Format Pferde der Woche nehmen, also kurz runtergebrochen, der Beitrag ist so aufgebaut, dass wir da drei Pferde vorstellen, beziehungsweise drei Immobilien vorstellen. Und wir haben halt festgestellt, dass die Inserate, die wir dort platzieren, innerhalb des Magazinbeitrags, wir verlinken ja direkt auf das Inserat. Mhm. Und die Inserate wiederum werden dann auch auf das Cover ausgespielt. Also nicht nur der Magazinartikel selbst, sondern auch die Inserate, auf die wir verweisen. Und ja, auch das spiegelt sich dann natürlich auch schon in den Klickzahlen wieder. Wenn wir diese Formate im Laufe der Woche veröffentlichen, sieht man halt relativ gut, dass das auch viel Traffic letztlich generiert.
Kannst du eine Relation feststellen, zum Beispiel, wenn Inserate auf das Cover ausgespielt werden, werden auch die Pferde schneller verkauft oder so?
Ich habe da ehrlicherweise noch keine tiefgehende Analyse zu aufgestellt, aber es gab tatsächlich mal ein Extrembeispiel. Und zwar war es so, dass im Herbst letzten Jahres eine Pferdemobile ausgespielt wurde. Also eine Pferdemobile wurde auf Google Discover ausgespielt, also direkt als Inserat. Mhm. Das Spannende ist, die Pferdemobile ist live gegangen, ist, glaube ich, 2 Tage später in Discover ausgespielt worden, hat über 45.000 Klicks erzielt innerhalb von 3 Tagen und war am 5. Tag schon wieder offline. Hm. Also wir als Marktplatz können nicht zu 100% nachvollziehen, ob der jetzt sich eine Transaktion angebahnt hat oder vielleicht eine Transaktion in irgendeiner Form stattgefunden hat. Aber das war schon sehr auffällig, dass dieses Inserat eben super viel Reichweite bekommen hat und dann halt wieder offline genommen wurde. Mhm. Auch da konnten wir natürlich nachvollziehen, dass da Anfragen drüber zustande kamen. Das war auf jeden Fall, also das war definitiv der Fall. Aber das war so ein, ich sag mal, Extrembeispiel, wo ich auch gesehen habe, okay, das hat auch tatsächlich, also es generiert auch letztlich echten Mehrwert für unsere Kunden. Mhm. Und das ist natürlich ja besonders wichtig.
Jetzt sind eure Kunden ja nicht nur die Käufer oder Verkäufer von Pferden, sondern eben auch Werbetreibende, die bei euch Werbeplätze buchen. Macht ihr eigentlich auch Retargeting zum Beispiel? Weil ich meine, wenn du jetzt mega viel Traffic bekommst auf eurer Seite durch Google Discover zum Beispiel und der Traffic bewegt sich ja dann auch woanders, könnt ihr den da wieder aufgreifen dann? Also habt ihr das schon mal probiert oder macht ihr das?
Ja, ist ein guter Ansatz, aber zum aktuellen Zeitpunkt machen wir das tatsächlich nicht. Also wäre natürlich spannend zu sehen, man könnte ja zum Beispiel explizit die User irgendwie retargeten, die jetzt zum Beispiel kein Profil bei eHorses haben, weil wir stellen halt schon fest, dass zum Teil auch neue Nutzer über Discover letztlich auf den Marktplatz kommen. Auch das ist natürlich aufgrund der ganzen Cookie-Einschränkungen nie zu 100% nachvollziehbar. Aber es wäre spannend, dann explizit diese User nochmal anzusprechen. Definitiv.
Cool. Vielleicht eine kleine Zwischensache. Michi, du warst ja letztes Jahr auch bei der Spoger Horse, hast da auch einen Vortrag gehalten. Wir sind Partner der Spoger Horse und der Kölnmesse und gestalten das Digital Growth Village, wie es jetzt heißt, mit. Und da mal ganz kurzer Hinweis auch an unsere Zuhörer, an Online-Unternehmen, an Digitalanbieter, Dienstleistungsanbieter. Die Spoger Horse ist ein richtig tolles Event, wo ihr euch platzieren könnt im Digital Growth Village, wo nicht so hart viel Wettbewerb irgendwie ist von noch 10 anderen Agenturen, die neben mir stehen und irgendwas pitchen wollen, sondern wo man wirklich ganz gezielt Kunden aus der Reitsportbranche ansprechen kann, gewinnen kann auf dieser Messe. Ich war letztes Jahr eben auch tatsächlich das erste Mal da. Es wird richtig Hardcore-Business gemacht. Es ist nicht nur ein bisschen rumgucken, sondern es ist wirklich, ja, Handschlag und auf geht's, lass uns machen. Also wirklich richtig, richtig toll. Und von daher, also wer da Interesse hat, einfach bei mir melden und dann schauen wir, was wir da machen können. Genau. Du warst ja auch auf der Spooker Horse, du kennst ja selber. Was sagst du dazu, Michi?
Ja, also von eHorses aus sind wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren dort. Ist ein ja, wirklich super Event, super professionell aufgezogen, Top-Organisation. Wie gesagt, ich war da jetzt, glaube ich, schon zweiter Mal als Speaker auch vor Ort. Ja, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, dort einmal vorbeizuschauen. Es lohnt sich zu 100%.
Super, nochmal zurück zu Google Discover. Mhm. Die Inhalte müssen ja immer top aktuell sein. Und jetzt sagst du, okay, wir haben die Inserate, wir haben unsere Magazinbeiträge. Da habt ihr vermutlich auch ein RSS-Feed nämlich mal dafür gemacht, oder? Für die Magazinbeiträge, oder wie habt ihr das da gemacht?
Genau, da ist es auch so, dass wir letztlich verschiedene Content-Kategorien haben und da auch separate RSS-Feeds aufgesetzt haben pro Content-Kategorie.
Mhm. Es heißt ja, der Google Discover Feed ignoriert Inhalte, die älter sind als 30 Tage oder whatever. Merkt ihr das auch? Und würdest du dann sagen, oh, dann verschwenden wir hier irgendwas? Oder macht ihr das auch so tatsächlich? Also was wir gemacht haben, als wir noch so dieses News-SEO für die Verlage gemacht haben, wir haben tatsächlich, wenn ein Artikel richtig geil funktioniert auf Discover, haben wir beobachtet, in dem Moment, wo es runterging, haben wir diesen Artikel genommen, auf eine neue URL, bisschen ergänzt oder aktualisiert und wieder hochgepusht. Und es hat funktioniert. 2, 3, 4 Mal, irgendwann natürlich nicht mehr. Also erstens mal, habt ihr sowas schon mal probiert? Macht ihr sowas in der Art auch? Und was sagst du zu Inhalt, wenn der ein bisschen älter ist, wird der da noch ausgespielt?
Ja, also ich habe in den letzten Tagen auch nochmal eine Analyse von uns aktualisiert. Also wir haben letztlich ein Looker Studio Dashboard, wo wir die ganzen Metriken explizit zu Google Discover messen, haben das auch an BigQuery angedockt. Und da habe ich gesehen, dass 97% der Klicks auf Inhalte entfallen, die jünger sind als 7 Tage. Also man sieht dann schon einen Abnutzungseffekt. Es gibt spannenderweise einige Inhalte, die dann auch teilweise bis zu 30 Tage ausgespielt werden. Aber wie du auch schon gesagt hast, der Abnutzungseffekt ist da definitiv zu sehen. Und genau das Thema Republishing, was du auch angesprochen hast, auch das haben wir getestet. Und auch da muss man sagen, das funktioniert tatsächlich. Wir haben das meistens aber auch damit gekoppelt, dass wir nicht nur eine URL-Änderung vorgenommen haben und ein Redirect, sondern auch eine inhaltliche Anpassung. Mhm. Also zum Teil ist es, also wir haben uns einen alten Beitrag angeschaut, der jetzt vielleicht auch in den letzten Monaten nicht so gut performt hat, haben da einmal einen URL-Wechsel vorgenommen, den Inhalt nochmal aktualisiert und da natürlich, was da auch wichtig ist, dass man dementsprechend die strukturierten Daten halt dementsprechend auch nochmal anpasst, sprich beispielsweise Date Modified. Dass wir das auf das aktuelle Datum setzen. Date Published haben wir jetzt teilweise auch angepasst. Auch das hat funktioniert. Aber um da jetzt kein Risiko einzugehen und irgendwie als Spam gewertet zu werden, haben wir es halt dabei belassen, dass wir Date Modified anpassen. Und tatsächlich hat auch das dazu geführt, dass die Beiträge wieder neu ausgespielt wurden. Mhm. Und ich glaube, was man da auch ein Stück weit berücksichtigen muss, wir haben ja letztlich auch so einen Content-Plan erstellt. Also wir planen das so circa 2 Wochen im Voraus, dass wir heute schon wissen, was in den nächsten 2 Wochen jeden Tag im Magazin veröffentlicht wird. Auch da muss man natürlich ein Auge drauf haben, dass da halt nicht allzu große Kannibalisierungseffekte entstehen. Weil wir haben ja auch super viel Evergreen-Content bereits live in dem Magazin. Ich glaube, das sind so um die 600 Beiträge, die im Laufe der letzten Jahre produziert wurden. Auch da muss man schauen, dass es da keine große Kannibalisierung gibt zu den Themen, die halt aktuell auch schon ranken, weil neben dem Discover-Traffic generieren wir natürlich auch nach wie vor noch klassisch Traffic über die Google-Suche. Mhm. Ja.
Jetzt hast du gesagt, okay, wir gucken uns 2 Wochen voraus an, was da eigentlich in Magazinartikeln rauskommt. Wie viele Artikel veröffentlicht ihr denn eigentlich? Weil es gibt ja so das Gerücht, dass man am Anfang erstmal mindestens irgendwie 50 Artikel raus haben muss und dann irgendwie, keine Ahnung, 7 bis 10 Artikel die Woche. Gibt es da, was würdest du sagen, gibt es da eine Mindestanzahl? Wie oft publisht ihr neuen Content?
Also was die Mindestanzahl ist an Content-Beiträgen, die wir jetzt benötigen, kann ich nicht genau definieren. Da wir den Test gestartet, also wir haben den Test im Magazin im Februar gestartet. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon sehr viele Beiträge bzw. Artikel. Okay. Was da aber wichtig ist, ist die Kontinuität, weil was wir in den letzten Monaten ja schon gemacht haben, wir haben ja kontinuierlich Content produziert. Das war jetzt aber sporadisch. Mal kamen 2 Beiträge die Woche live, mal kam nur 1 Beitrag die Woche live. Und im Februar haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, wir erstellen jetzt eine Contentplanung für die nächsten 4 Wochen und committen uns, dass wir jeden Tag einen neuen Beitrag veröffentlichen zu ganz konkreten Themen, die letztlich auch einen Bezug haben zu unseren Kernentitäten. Also wir haben geschaut, okay, welche Themencluster haben einen größtmöglichen Overlap zu unseren Kernentitäten. Und das sind beispielsweise Themen wie Pferdekauf, Pferdeverkauf, Pferderassen und haben auf Basis dessen eine Contentplanung erstellt und ja tatsächlich kontinuierlich jeden Tag gepostet beziehungsweise jeden Tag die Beiträge veröffentlicht. Und innerhalb der ersten Woche konnten wir dann schon sehen, dass die Beiträge in Discover ausgespielt wurden. Und der Trend ist jetzt seitdem positiv. Also wir haben jetzt auch neue Formate entwickelt, die nochmal zu ganz anderen Reichweiten führen. Ja.
Zum Beispiel?
Also zu Beginn hatten wir so Themen wie beispielsweise, also vielleicht um das einmal kurz runterzubrechen, welche Themen wir alles so produzieren oder welche Kategorien wir bedienen. Punktuell ist es so, dass wir zum Beispiel News produzieren. Auch das ist nur sporadisch, wenn es wirklich News gibt, die auch relevant für unsere Zielgruppe sind. Auch da wichtig zu erwähnen, wir sind jetzt nicht die erste Quelle. Wir verweisen natürlich auf die Quellen, aber agieren ein Stück weit als ja, News-Aggregator. Dann produzieren wir Inhalte rund um das Thema Pferdekauf und Verkauf. Also beispielsweise, worauf musst du achten, wenn du einen verkaufst? Auch das super relevant für die Zielgruppe. Das sind auch Formate, die sehr gut funktionieren. Dann haben wir Unterhaltungsthemen, zum Beispiel wie die 10 Typen von Hallenreitern. Also ich bin jetzt thematisch nicht ganz so tief drin, aber...
Du betreitest selbst gar nicht, gell?
Genau, richtig, ja.
Und du hast auch kein Pferd, oder?
Nee. Habe ich nicht, ja. Okay, ich cool. übernehme eher so den technischen Part im Team, aber ja, das Team um mich herum, die sind natürlich voll drin im Thema und dementsprechend kommt der Großteil der Ideenfindung auch von denen. Dann haben wir auch sowas wie Problemlöser, also ja, Themen, die zum Beispiel irgendwie saisonal auch bezogen sind zum Thema Pferd. Auch da haben wir verschiedene Inhalte erstellt. Das hat alles super funktioniert. Dann hatte ich ja ganz zu Beginn ja angesprochen, dass wir, ist auch spannend, wir hatten das Format Pferdeimmobilien der Woche. Pferdeimmobilien der Woche. Das ist ein Format, was, wir haben es, glaube ich, 4-5 Mal ausgetestet und es hat keine einzige Impression generiert. Dann haben wir vor 2 Wochen getestet, das Ganze umzumünzen auf die Pferdeimmobilie des Tages. Mit der Hypothese, vielleicht spielt die Aktualität dann nochmal eine andere Rolle. Das Format wurde dann sehr, sehr gut angenommen. Da haben wir jetzt auch mit einem Beitrag so um die 25.000 Klicks erzielt, wurde sehr gut angenommen. Und dasselbe machen wir jetzt zum Beispiel auch mit den Pferden. Also wir haben sowohl das Format Pferde der Woche als auch das Format Pferd des Tages. Und auch da beide Formate funktionieren sehr gut, bringen auch, wie gesagt, qualifizierten Referral-Traffic direkt in die Inserate, sodass natürlich auch die Kunden von uns auch direkt davon profitieren können.
Super. Jetzt gehen wir einmal kurz noch einen Schritt weiter zum Thema EAT. Erfahrung, Expertise, Authority und Vertrauen, Trust. Das ist ja auch eigentlich wichtiger denn je, allgemein im Bereich SEO, seit KI auf diesem Content-Trip kam sozusagen oder alle auf den Content-Trip gebracht hat. Wie setzt ihr denn das Thema Autoren, Mitarbeiter etc.? Also wie macht ihr das, dass ihr da wirklich den Trust, die Autorität widerspiegelt in einmal den Inseraten, aber natürlich auch in den Magazinartikeln?
Ja, also zunächst einmal ist ein Punkt sehr wichtig zu erwähnen im Vorfeld, und zwar, was man bei dem Thema auch nicht vergessen darf, ist letztlich die Brand im Allgemeinen. Und es ist ja schon so, dass eHorses eine sehr starke Brand über die letzten mittlerweile 25 Jahre aufgebaut hat. Und das ist natürlich ein Thema, wovon wir im SEO natürlich auch extrem profitieren. Also das ist ein Thema, was eine Rolle spielt aus meiner Perspektive, das Thema Brand. Und ja, letztlich die Inhalte, die wir erstellen, die werden jetzt primär von unserer Redakteurin Michelle generiert. Auch da ist es so, Michelle hat selbst einen, einen Pferde-Background, hat, meine ich, auch eine Reitbeteiligung. Das heißt, sie hat ein gutes Verständnis von der Materie, kann die Themen fachlich richtig beurteilen. Und was vor allem halt auch wichtig ist, sie spricht die Sprache der Zielgruppe. Auch da ist es so, was auch für, denke ich, zum aktuellen Zeitpunkt auch ein No-Brainer ist. Natürlich machen wir das auch so, dass der Prozess der Content-Produktion auch KI-gestützt ist. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass wir uns einfach nur auf die Trainingsdaten der LLMs irgendwie verlassen und das als Content nutzen, sondern wir kombinieren das. Also wir haben zum einen KI-gestützte Workflows implementiert, aber integrieren auf der anderen Seite halt auch die persönlichen Perspektiven und Erfahrungen von Michelle oder auch von den anderen Redakteuren. Und es gibt natürlich halt auch Bereiche, also für den Bereich Pferdekauf und Verkauf oder Pferderassen, da haben wir halt absolut die Themenautorität drin. Und das sind auch die Themen, auf die wir uns primär fokussieren. Und auch da wichtig, also allgemein jetzt zum Thema EEAT, dass wir natürlich die Autoren transparent sichtbar machen. Da gehören halt viele Basics mit dazu, wie zum Beispiel gut ausgefüllte, transparente Autorenprofile, wer die Person ist, was die Person macht und vor allem auch das Warum dahinter, also warum wir das eigentlich machen, warum schreiben wir zu bestimmten Themen Content-Artikel. Das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dass wir das halt auch mit aufnehmen. Und neben den Autorenprofilen spielt natürlich auch eine gut strukturierte und sauber gepflegte Über-uns-Seite eine sehr wichtige Rolle. Auch da haben wir eine separate Seite für angelegt, dass wir auch da einmal eHorses als Brand vorstellen und auch da nochmal drauf eingegangen sind, warum wir bestimmte Dinge publizieren und welche Rolle wir auch einnehmen. Und ja, ich denke, was da auch grundsätzlich wichtig ist, ist tatsächlich auch, dass man als Marke über verschiedene Kanäle hinweg einheitlich auftritt.
Ja.
Das spielt meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Rolle.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch tatsächlich das Thema Social Media, YouTube und so, also würde mich interessieren, macht ihr auch Videos, die ihr auf der Webseite published? Oder habt ihr auch einen YouTube-Kanal oder so?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil Februar gab es ja das Google Discover Update und seitdem sieht man schon, dass beispielsweise Inhalte von YouTube oder X, ehemals Twitter, priorisiert auch ausgespielt werden. Und das hat uns letztlich halt auch nochmal zu neuen Reichweiten verholfen, da wir auch tagtäglich, kontinuierlich neue Inhalte, neue Videos auf YouTube Shorts posten und die dann wiederum auch auf Google Discover ausgespielt wurden.
Okay, cool.
Ja, und was da vielleicht jetzt auch noch spannend ist, ist auch ein relativ aktuelles Thema. Es gibt jetzt schon seit einiger Zeit sogenannte Search Profiles. Das heißt, wenn man jetzt im Google Discover Feed ist und auf die Brand klickt, sieht man so eine Art Social, also so ein Search Profile. Und da werden tatsächlich aggregiert Inhalte von verschiedenen Kanälen dargestellt. Also es sind zum Beispiel die Artikel, die wir im Magazin publizieren, aber es sind halt auch unsere Inhalte von Facebook, Instagram, YouTube Shorts, die sind da tatsächlich auch abrufbar.
Über KI aggregiert dann, oder?
Nee, es ist tatsächlich ein neues Feature jetzt von
Google. Ja, und einfach verlinkt an die Inhalte, oder?
Genau, richtig, ja. Okay. Also in den USA gibt es jetzt auch die Möglichkeit, ich glaube, das wird Anfang dieser Woche veröffentlicht, dass man sich auch aktiv dafür bewerben kann, um halt so ein Search-Profile anzulegen. Mhm. Bei Brands, die eine gewisse Größe haben, ich glaube, das sind teilweise so Schwellen von 100.000 Followern auf bestimmten Social-Media-Kanälen, wird so ein Profil auch automatisch generiert. Und das war auch bei uns der Fall. Mhm. Ja, und dementsprechend werden wir da halt auch mit verschiedenen Inhalten ausgespielt, also Magazinartikel, Bilder, Videos.
Ich wollte dich nochmal eine Sache fragen. Du hattest vorher über Entitäten gesprochen und wofür ihr eigentlich diese Entitäten bei Google habt. Die sind ja ausgesprochen wichtig für Discover-Entitäten. Mhm. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal erklären, warum? Meine Grundfrage dazu wäre eigentlich, woher weiß ich denn eigentlich, für welche Entität mich denn Google sieht? Also wie habt ihr das rausgefunden?
Also man kann ja auch so, beispielsweise haben wir sowas wie ein Entity Mapping gemacht. Also dass wir uns angeschaut haben, okay, welche Inhalte stellen wir gerade bereit und was sind so die Themenschwerpunkte, die wir halt allgemein bedienen. Das ist ein Ansatz. Dann schauen wir uns natürlich an, wie entscheidet Google eigentlich? Also wie entscheidet Google, welche Inhalte von uns ausgespielt werden? Und auch da relativ simpel, wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, mit welchen Inhalten wir auch in der klassischen Google-Suche ausgespielt werden, kristallisiert sich da relativ schnell ein Muster heraus, wo wir die Hypothese haben, wofür Google uns als Entität auch als relevante Entität einstuft.
Also auch die klassische Suche, sage ich jetzt mal, aber auch wofür werdet ihr in Discover ausgespielt, oder?
Genau, richtig. Mhm. Und da kann man schon relativ gut daraus ableiten, okay, wofür haben wir als mit eHorses letztlich eine Themenautorität drin? Mhm. Und da sieht man beispielsweise schon gut, das sind die Themen rund um Pferdekauf und Verkauf. Mhm. Das sind aber auch die Rassen, da die Rassen jetzt im Marktplatz auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und wir tendenziell mit diesen Inhalten mehr Traffic generieren. Und ja, es gibt natürlich auch andere Themen, wo wir jetzt nicht die erste Anlaufstelle sind, also jetzt nicht die absolute Themenautorität drin haben, beispielsweise Gesundheitsthemen. So. Also das ist jetzt schon ein Thema, was einen Bezug zum Kernbusiness hat, ja. Aber wenn wir jetzt uns vergleichen mit qualifizierten Tierärzten beispielsweise, liegt die Themenautorität zu 100% natürlich bei den Tierärzten.
Ja, okay. Wir haben damals auch viele mal die Click-Through-Rates einfach angeschaut in der Google Search Console. Wo sind die besonders hoch? Mhm. Dann konnte man sagen, okay, normalerweise bei den Themen, wenn da häufig die Click-Through-Rate sehr hoch ist, gehen wir davon aus, dass da halt auch eine Entität liegt. Macht ja Sinn, weil man wird erstens halt dann hoch und prominent ausgespielt und es ist etwas, was die Zielgruppe interessiert. Und auch wenn die Click-Through-Rate in Discover hoch ist, steigt ja auch hier wieder die Chance, dass du dann vermehrt ausgespielt wirst.
Ja, absolut. Und auch das sieht man deswegen, was bei Discover jetzt auch sehr wichtig ist, dass man sehr viel testet. Also wir hatten natürlich auch viele Artikel, die wir veröffentlicht haben, die einfach nicht funktioniert haben. Vielleicht, weil die zu weit entfernt waren vom Kernbusiness, weil das Entitäten waren, wo uns letztlich auch nicht die Autorität zugeschrieben wird. Aber auch das ist ja letztlich ein gutes Learning, sodass man da sagt, okay, wir haben es getestet, es wurde nicht gut angenommen, wir gehen zu den nächsten Themen über. Und man sieht jetzt schon im Laufe der letzten, also wir machen das ja jetzt im Magazin seit Februar aktiv, dass es auch ein Stück weit ein iterativer Prozess ist und dass wir jetzt immer mehr Richtung, in die Richtung entwickeln, dass wir mehr Klicks generieren, die richtigen Themen bedienen, die User länger auf der Seite halten. Auch da kann ich letztlich auch jedem nur mitgeben, viele Dinge einfach testen über einen gewissen Zeitraum. Und da auch, ja, letztlich diese Kontinuität auch wahren, das ist ganz wichtig. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen spannenden Testcase, der hat sich jetzt auch nur für ein paar Tage gehalten, aber du kennst ja wahrscheinlich auch die Google Web Stories. In der offiziellen Dokumentation von Google steht, also letztlich ein visuelles Format, das kann man sich so vorstellen wie eine Instagram-Story, nur auf Google Discover. Und ich meine, dass in der offiziellen Dokumentation steht, dass es ein Format ist, was jetzt primär nur in den USA und Brasilien ausgespielt wird. Wir dachten uns aber, komm, wir generieren ja eh tagtäglich Videocontent, warum probieren wir das nicht einfach mal aus? Und auch das hat funktioniert, sodass wir da ein paar tausend Klicks erzielen konnten. Deswegen wichtig, dass man gewisse Dinge einfach testet.
Ja, cool. Da finde ich euren Ansatz eh super. Also ich meine, ihr seid total innovativ, ihr probiert einfach aus, macht und habt dann Erfolg damit. Und das ist toll. Das sollte man jedem empfehlen, das zu tun.
Ja, vielen Dank.
Gibt es denn, also wir sind jetzt schon relativ am Ende angelangt, ich habe noch zwei Fragen. Die eine, gibt es denn Unternehmen, wo du sagen würdest, nee, sorry, also du vergiss es, du brauchst nicht zu Google Discover gehen, du brauchst nicht versuchen, da irgendwie gezeigt zu werden.
Genau, auch da, ich hatte eben angesprochen, eine gesunde Testing-Kultur ist sehr wichtig. Man muss Dinge im Vorfeld, man sollte Dinge im Vorfeld nicht einfach kategorisch ausschließen. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass bei allen Unternehmen, bei denen es letztlich keinen relevanten Business Impact liefert, dass die jetzt nicht den Fokus auf Google Discover richten sollten. Weil auch das, ja, wir generieren tagtäglich auch, also wir erstellen auch tagtäglich Content, aber auch da, wir würden das nur machen, wenn das letztlich einen Business Impact liefert. Deswegen, das muss auf jeden Fall immer an erster Stelle stehen. Ja, pauschal würde ich jetzt sagen, auch wenn ich da jetzt nicht allzu tief drin im Thema bin, dass das wahrscheinlich kein Thema jetzt für klassische E-Commerce-Unternehmen ist. Also für klassische D2C-E-Commerce-Unternehmen sehe ich da jetzt kein Potenzial. Also ich sehe hin und wieder schon, dass jetzt Produktdetailseiten von IKEA auf Discover ausgespielt werden, aber das hat, glaube ich, andere Gründe und ich glaube auch nicht, dass das wirklich reproduzierbar ist und wirklich zielführend ist letztlich für die Brand.
Mal nur so ein Beispiel, wenn ich jetzt einen, ich habe zum Beispiel einen Shop für Secondhand Mode, also auch Markenmode. Was würdest du da sagen? Ich meine, es wäre ja ähnlich eigentlich zu euch. Ich habe Inserate, ich habe dort jetzt kein Pferd, sondern vielleicht eine ganz tolle Handtasche, die ich eben als Secondhand verkaufe und habe dazu vielleicht noch ein Magazin, wo ich irgendwas Tolles über bestimmte Marken oder Materialien oder sonstiges schreibe, wäre doch auch eine, vielleicht so eine Firma, die da irgendwie auf Google Discover was reißen könnte, oder?
Ja, also ich weiß auch, von welcher Brand du sprichst, oder denke es zumindest. Aber,
nee, also war jetzt tatsächlich einfach nur so.
Okay, also okay. Ja, nee, aber auch das würde ich nicht ausschließen, weil es gibt natürlich Brands, die zum Beispiel einen sehr starken Bezug zu ihrer Community haben. Und bei solchen Brands, man kann es ja zumindest einmal testen über einen gewissen Zeitraum, wie wir das gemacht haben. Man sagt, okay, man lässt das jetzt für 4 Wochen lang laufen. Auch da bestimmte Deals jetzt beispielsweise hätten ja schon einen relevanten Mehrwert auch für die Nutzer. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das mit ausgespielt wird.
Ja, ja, und hat ja auch wahrscheinlich Faszinationscharakter. Ja, also wenn es jetzt so klassische, normale Mode ist, dann vielleicht nicht, aber das ist ja alles, also vielleicht dann, also in dem Beispiel, das ich mir gerade in meinem Kopf zusammengesponnen habe, es ist hochwertige Markenmode. Das heißt, es sind Handtaschen, die 2000 Euro kosten oder mehr. Und bei den Pferden ist ja so geil. Ich mache mein Handy auf und ich liebe es, durch Pferde durchzuscrollen, mir anzuschauen. Oh, geil. Dann stelle ich mir vor, oh, wenn ich das Pferd hätte, dann, oh, dann wäre ich voll der Turnierprofi und keine Ahnung. Und so könnte es ja zum Beispiel hier auch sein. Dann könnte ich mir denken, oh, was für eine geile Handtasche, wenn ich die tragen würde. Und liebe es einfach durchzuscrollen. Das ist ja ein schöne User Experience. Ja, auch wenn ich auf Discover gehe und das dann sehe zum Beispiel. Und deswegen dachte ich, für so jemanden, das wäre ja relativ ähnlich zu eurem Beispiel, wäre das vielleicht eine Idee, oder?
Ja, das ist tatsächlich nochmal ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, den ich jetzt zu Beginn auch noch nicht, vorher noch nicht erwähnt habe. Man muss sich ja schon grundsätzlich die Frage stellen, warum werden wir mit E-Horses eigentlich mit Inseraten ausgespielt? Weil das ja schon sehr unüblich ist. Also ich kann jetzt natürlich nicht für mobile.de und Co. sprechen. Ich weiß nicht, ob die Traffic direkt auf die Inserate über Discover bekommen. Aber ich würde jetzt mal schon unterstellen, dass bei uns der emotionale Wert für die Zielgruppe so hoch ist, dass wir uns auch eben ein Stück weit dafür qualifizieren, in das Cover ausgespielt zu werden.
Ja.
Weil letztlich, ja, sind Pferde Lebewesen und der emotionale Wert zu dem Tier ist sehr, sehr hoch. Und das kann natürlich auch für andere Branchen oder für andere Nischen absolut ein Thema sein. Ich sehe zum Beispiel auch, dass ja, sowas wie zum Teil auch Gebrauchtwagen halt ausgespielt werden, weil auch Gebrauchtwagen spielen hat für viele Personen einen sehr hohen emotionalen Wert. Generell, also Autos.
Ja.
Kann ich mir halt auch vorstellen, dass das letztlich auch andere Marktplätze oder auch andere Online-Shops dafür qualifiziert, dann auch ausgespielt zu werden. Absolut.
Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also alles, was so ein bisschen emotional anspricht oder wo man sich irgendwie, wo man träumen kann, wenn man einfach sich da die Zeit damit vertreibt und sich das anschaut. Ja.
Ja.
Letzte Frage, Michi. Wenn jetzt ein Unternehmen morgen mit Google Discover starten möchte, was muss es machen? Wie geht dieses Unternehmen vor? Was ist der erste Step? Was ist wichtig?
Mhm. Also zunächst einmal muss das Unternehmen für sich definieren, in welchen Bereichen haben wir eigentlich eine Themenautorität? Weil damit steht und fällt eigentlich alles, dass man zunächst definiert, okay, welche Themen haben wir wirklich eine Autorität? Dass man dann im nächsten Schritt die Kernentitäten für sich definiert. Also ähnlich wie wir das gemacht haben, dass wir gesagt haben, Pferdekauf, Pferdeverkauf, Pferderassen, das sind die Themen, die wir bedienen können. Da haben wir Erfahrung drin, wir haben Expertise in dem Bereich da drin, diese Themen bedienen wir. Und dass man dann im nächsten Prozess, im nächsten Schritt ja, einen Prozess entwickelt, der auch wirklich im Daily Doing auch umsetzbar ist. Also dass man ja, dann einen Prozess implementiert, um kontinuierlich Inhalte zu erstellen, die letztlich auch dem eigenen Qualitätsanspruch gerecht werden. Weil auch da haben wir natürlich zum aktuellen Zeitpunkt sehr viele Möglichkeiten, auf Knopfdruck Content zu produzieren. Mhm. Aber unser Ansatz ist es jetzt beispielsweise nicht, dass wir da massenhaft AI-Slop produzieren. Also auch da wichtig, dass man den Qualitätsstandard hochhält. Dass
Stichwort, man, Stichwort ja, EAT, oder?
Genau, Stichwort EAT. Qualitätsstandard hochhalten, letztlich auch den Bezug zum Kernbusiness herstellt und auch da nochmal wirklich diese persönlichen Perspektiven, persönliche Erfahrungen mit einbringt, durch die Redakteure, die letztlich auch den Content ja, auch produzieren. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig.
Mhm. Super. Also mir hat unser gemeinsames Gespräch heute unglaublich viel Input geliefert und du hast mich echt motiviert, das auch mit vielleicht ein paar von unseren Kunden tatsächlich auszuprobieren und zu starten. Ich glaube, man verliert auf gar keinen Fall etwas, wenn man einfach mal sagt, hey, komm, das teste ich jetzt mal eine gewisse Zeit lang. Wie lang würdest du sagen, testet man so? 4 Wochen? 12? Was meinst du?
Ja, also ich würde es mindestens 4 Wochen lang im Stück kontinuierlich durchtesten. Mhm. Es kann ja sein, dass man nach der ersten oder nach der zweiten Woche sich schon die ersten Ergebnisse einstellen. Bei uns war es ja in der ersten Woche schon der Fall. Mhm. Aber mindestens 4 Wochen würde ich da schon ansetzen.
Und dann einfach in der Google Search Console auch mal gucken, passiert da was? Das sieht man ja in der Google Search Console tatsächlich. Da gibt es einen Discover-Tab sozusagen oder Button, wie auch immer, wo ich wirklich sehen kann, kommt da was über Google Discover rüber.
Genau, richtig. Also ich kann da auch zum Start empfehlen, dass man beispielsweise auch in einem Google Sheet eine Themenplanung aufstellt, dass man sagt, okay, das ist Kategorie X, die wir bedienen mit dem Content-Thema Y und dass man da ganz genau dokumentiert, wann ist der Beitrag live gegangen, wie viele Impressionen hat der Beitrag generiert, wie viele Klicks hat der Beitrag generiert. Klar, zum Start ist es halt ein Stück weit manueller Aufwand, aber es hilft halt extrem, wenn man da zu Beginn so nah dran ist. Man erkennt dann relativ schnell Muster, was funktioniert, was nicht gut funktioniert und ja, kann dann in diese iterative Optimierung halt auch einsteigen und das ein Stück weit halt auch weiter hochskalieren zum Optimum.
Cool, also wie gesagt, ich werde das oder wir werden es auf jeden Fall testen mit einigen Kunden. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das war sehr aufschlussreich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht schon vor der Spoga Horse, zur Not erst bei der Spoga Horse im Februar. Wo ich auch nochmal erinnern möchte, wer eben jetzt von unseren Zuhörern da Interesse hat, in diesen Reitsportbereich tiefer einzusteigen, da ist wirklich richtig viel Potenzial, also für auch Online-Dienstleister, Unternehmer, Agenturen, die da in den Bereich reinkommen wollen, meldet euch gerne. Und ansonsten tausend Dank dir, Michi. War richtig, richtig cool, hat mir echt viel Spaß gemacht und bis bald hoffentlich.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr Spaß gemacht und ja, bis bald.
Ciao.
Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zur nächsten Folge.